Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Das Thema der heutigen Podcast-Folge: Formatentwicklung.
Hallo und guten Tag. Mein Name ist Michael Gleich und heute möchte ich ein Geheimnis lüften. Das Geheimnis, wie innovative, erfolgreiche Veranstaltungsformate entstehen. Einer, der solche Formate in Serie entwickelt, ist der Kurator Hans-Joachim Gögel aus Bregenz. Aus seinem Kopf stammte das Konzept für die Flow, eine Konferenz für Architektur- und Kommunikationsdesign. Er hatte auch die Tage der Utopie mitentwickelt, die alle 2 Jahre in St. Arbogast stattfinden. Und er kuratiert zusammen mit Volkert Ude die Montforter Zwischentöne. Diese Formate werden von den Teilnehmenden als inspirierend, informativ und transformativ wahrgenommen, sind Magneten weit über die Region hinaus. Als ich Hans-Joachim vor vielen Jahren kennenlernte, fiel mir auf, wie lange er still zuhören kann. Und dann sagt er einen Satz, der trifft ins Schwarze, bringt Wesentliches auf den Punkt. Auch deswegen freue ich mich sehr auf das heutige Gespräch. Herzlich willkommen, Hans-Joachim.
Danke für die Einladung.
Fangen wir doch mal mit den Themen eurer Veranstaltung an. Wie kommt ihr beispielsweise auf die Themen der Montforter Zwischentöne? Beziehen die sich auch auf eine gewisse oder latente Aktualität? Gibt es womöglich persönliche Bezüge?
Also ich glaube, das Entscheidende für uns ist, dass es in allererster Linie uns selbst interessiert. Also es ist kein strategisches Nachdenken, was ankommen könnte, sondern es ist in erster Linie das, wo uns im Moment berührt und wo wir quasi anschlussfähig sind mit der Welt und mit der Dramaturgie der Montforter Zwischentöne. Und dann gleichen wir es ab, inwiefern wir Bezüge herstellen können eben zu aktuellen Fragestellungen, politischen Herausforderungen, speziellen Räumen, Themen, die die Region bewegen.
Ich frage doch mal nach, wenn du sagst wir, ihr seid ja zu zweit, wie geht dann dieser Entwicklungsprozess? Denn es berührt euch ja vielleicht ein Thema nicht gleichermaßen. Also wie kommt ihr da aufeinander zu?
Also in der ganz konkreten Vorbereitung ist es so, dass ich über das Jahr Ideen sammle, beziehungsweise es ist eben keine Arbeit im Sinn von sammeln, sondern die Ideen, die mir zufliegen, notiere ich. Da sind unter anderem auch Themen dabei und die besprechen wir und dann schauen wir, wo der andere jeweils in Resonanz damit geht. Und dann beginnt eigentlich schon das Gestalten. Ach, das ist ein super Thema, da habe ich folgende Idee, die man dazu entwickeln könnte. Das passt gut zur Stadt, da würden wir eigentlich von vornherein einen Treffer landen diesbezüglich. Hier würde sich eine Kooperation anbieten und schon geht es los.
Es gibt ja Menschen, die sagen, ein musikalisches Festival soll einfach nur schön und erbaulich sein. Aber ihr scheut euch ja auch nicht, unangenehme Themen zu setzen, etwa Endlichkeit und Tod. Wie sind die Feedbacks der Teilnehmenden darauf?
Also es gibt einen ziemlich arroganten Satz von Steve Jobs, der lautet, es ist nicht die Aufgabe des Konsumenten zu wissen, was er will. Und es ist etwas, was mir sehr nahe ist. Ich würde es nicht so formulieren, aber hätte ich darüber nachgedacht, was quasi die Teilnehmenden wollen, dann bleibe ich in dem Mindset des Bestehenden. Und das ist genau das, was mich nicht interessiert. Also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es darum geht, dass wir unsere Ideen anbieten müssen, dazu verführen müssen, letztlich vielleicht versuchen müssen, durchzusetzen. Es ist eben nicht das Nachdenken darüber, was könnte dem Publikum gefallen, sondern es ist ein intuitives Hineinspüren, was wir glauben, das stark ist, kraftvoll, notwendig aus unserer Intuition heraus. Deswegen interessiert mich im ersten Moment ist viel mehr, ob es eine starke Berührung von mir mit dem Thema Sterben gibt, als die Frage, könnte das irgendwie einen klassischen Konzertbesucher, Konzertbesucherin irritieren.
Das heißt aber auch, dass ihr euch traut, sie aus der Komfortzone zu locken.
Ja, ich denke, das ist eigentlich eine Mission. Die Komfortzone könnte langweilig sein und bedient in erster Linie das, was es schon gibt. Und wir sind nicht dazu angetreten. Ich kann mir vorstellen, wenn ich ein Museum betreiben würde und wenn ich ein Museum vor allem in der Hauptstadt betreiben würde, und es könnte auch ein musikalisches Museum sein, wie zum Beispiel, wenn ich den Musikverein in Wien leiten würde, dann wäre meine Aufgabe wahrscheinlich tatsächlich, die ganz großen Blockbuster-Produktionen mit den besten Orchestern der Welt, mit den größten Dirigenten der Welt lebendig zu halten. Aber wenn du der Intendant am Anfang der Zwischentöne bist und sagst, es geht darum, neue Konzertformate zu entwickeln, die Antwort auf die Frage zu geben, wie gestaltet man ein Festival in der Region, das wirklich Relevanz für den Raum hat, in dem es stattfindet, dann muss ich ganz anders agieren und habe auch die Freiheit, anders zu agieren.
Jetzt bleibe ich nochmal bei Endlichkeit und Tod. Ich hatte ja auch gefragt, wie sind die Feedbacks, nachdem ihr es gemacht habt, nachdem die Menschen in Kontakt gekommen sind mit den Formaten, die ihr im Programm angeboten habt?
Ja, das Feedback ist hervorragend. Ich glaube eben genau deswegen, weil es Antworten auf Fragen liefert, die da sind auf der einen Seite und die auf eine sehr berührende und originelle Art und Weise formuliert werden. Also grundsätzlich sind wir natürlich sicher, dass es da Resonanz gibt. Und jetzt geht es darum, natürlich Anschlussfähigkeit herzustellen. Und das ist auch im Grunde genommen das Thema, wenn wir von Dramaturgie der Nähe sprechen, also Bezüge herzustellen, Zugänge herzustellen, ohne ästhetische Kompromisse zu machen.
Das ist dieses Locken, oder? Also nicht aus der Komfortzone katapultieren oder die Menschen hinausjagen, sondern sie hinauslocken, indem diese Zugänge, von denen du sprachst, gelegt werden.
Ja, beziehungsweise eigentlich eine Berührung herzustellen. Also ich glaube, dass es auf der anderen Seite bei den Teilnehmenden gibt es Kompetenz, Sehnsucht, Frage. Und wir bieten quasi das andere Puzzleteil an, nämlich Information, eine Antwort, ein spezieller Raum der Auseinandersetzung, eine sehr, sehr merkwürdige oder außergewöhnliche Kompetenzenkonstellation, die wir anbieten. Also jetzt zum Beispiel beim Thema Sterben war das so, das ist eines unserer Lieblingsformate, die wir da entwickelt haben, nämlich auf der Bühne sitzen vier Sterbeexpertinnen, Experten, also ein Priester, ein Palliativarzt, beispielsweise jemand, der die Hospizgesellschaft mitgegründet hat in Vorarlberg, und die erzählen sehr persönlich über Dinge, die uns alle interessieren, nämlich was gab es für Erlebnisse mit Sterbenden, die dein eigenes Leben verändert haben? Was war Sterbenden in den letzten Wochen wirklich, wirklich wichtig? Und das erzählen die, und im Publikum sitzt ein Meistercellist, der in Resonanz geht mit diesen Statements und aus seinem Repertoire heraus musikalisch antwortet. Das ist ein sehr, sehr ausgetüfteltes und durchdesigntes Format, das ganz leichtfüßig daherkommt. Man glaubt, dass es einfach ein normales Storytelling ist. In Wirklichkeit sind die Fragen genau vorbereitet, die Leute wissen genau, wo sie stehen, die anderen sitzen auf der Bühne und hören zu. Also du hast auch gleichzeitig eine Art Resonanzraum des Zuhörens, wie der Cellist im Publikum erhöht auf einer Bühne sitzt, ist ausgetüftelt, wie das Lichtdesign funktioniert. Also es ist ein sehr bewusst gestaltetes Format, aber gleichzeitig hat es diese außergewöhnliche Lebendigkeit von Laien, Alltagsexperten, die sprechen. Das ist mal eine Form des Zugangs und gleichzeitig großer, klassischer, fantastischer Musik.
Ja, neben diesem Ausgetüfteten muss es ja einen Spielraum für Improvisation geben, weil du weißt nicht, was die Menschen sprechen, oder? Das ist diese Balance zwischen dem Planbaren und dem lebendigen Unvorhergesehenen.
Genau, das ist ein Moment, den ich in all meinen Arbeiten immer wieder versuche herzustellen, und zwar deswegen, weil das eine ganz besondere Qualität der Aufmerksamkeit herstellt. Es ist eine andere Qualität von Stille im Raum, wenn man dem Seiltänzer zuschaut, wie er herunterfallen könnte, sozusagen. Man weiß, das ist jetzt ungeprobt live, der ist jetzt ganz mit sich verbunden, es ist kein Skript, wir wissen nicht, was der nächste Satz sein wird. Und das versuchen wir sowohl auf der musikalischen Ebene als auch auf der inhaltlichen Ebene immer wieder herzustellen. Gleichzeitig geht es darum, und das ist eigentlich die dramaturgische Kunst, dieses Zusammenspiel herzustellen von gleichzeitig einem ganz, ganz klaren Rahmen. Ich kann mich erinnern, du hast früher mal den Begriff chaotisch, glaube ich, dafür verwendet. Also ein produktives Zusammenspiel von Spiel eben, Freiheit und Regel.
Von Chaos und Ordnung.
Ja.
Wenn du sprichst von Fragen und Antworten, ist dann so ein Festivalprogramm auch so etwas wie eine Forschungsreise?
Ja, es ist eine Forschungsreise deswegen, weil wir nicht genau wissen, was rauskommt. Also das ist auch das Besondere an den Zwischentönen und auch unsere eigene Herausforderung, die wir lieben. Es gibt eben sehr, sehr viele improvisierte Elemente, auch Möglichkeiten des Publikums, sich einzubringen, immer wieder. Und insofern kennen wir die Ergebnisse der einzelnen Formate nicht wirklich. Das ist im Grunde genommen auch bei einem 100-mal geprobten Streichquartett so. Also ich möchte gar nicht quasi diese anderen Formate, die klassischen Formate abwerten. Also es ist nicht so, dass wir eigentlich antreten und sagen, was die Kolleginnen und Kollegen die letzten 100 Jahre gemacht haben, ist eigentlich perdu. Es ist eher so, dass das klassische Konzert oder von mir aus auch die klassische Frontalveranstaltung im Rahmen von einem Kongress nach wie vor aus meiner Sicht ein interessantes Format ist, aber eben nur eines.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat über die Montforter Zwischentöne was Tolles geschrieben. Und zwar, sie bezeichnet als Gegenentwurf zum globalen Festivalbetrieb. Inwiefern kannst du dem zustimmen?
Ich glaube, was gemeint ist, ist, dass es eine Art Basisformation gibt und die funktioniert so: Mit einem Helikopter werden internationale Spitzenkräfte in einen Saal hineingeflogen, dort abgeworfen. Die führen das auf, was sie gestern gerade in Stuttgart oder vorgestern in Mailand aufgeführt haben. Das machen sie auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Das ist auch wirklich anerkennenswert. Und dann verschwinden sie meist durch den Hinterausgang ins Hotel, gleich einmal nach Ende des Konzertes, und fahren mit Zug, Auto oder Flugzeug zur nächsten Location. Und als wir die Montforter Zwischentöne gegründet haben, haben wir uns überlegt, wie müsste ein Festival gestaltet sein, das wirklich in Resonanz geht mit dem Raum, auf dessen Schultern es sitzt. Es wird von den Steuergeldern bezahlt, der Bürgerinnen und Bürgern. Und wir sind überhaupt der Meinung, dass Kultur natürlich ein Vehikel ist, um Transformation zu verhandeln für Gesellschaft. Und deswegen war es für uns wichtig, Fragen zu stellen, wie können wir Räume anders bespielen, wie können wir lokale Kooperationen auf eine besondere Art und Weise eingehen und wie können wir Beziehungen stiften zwischen den KünstlerInnen, Künstlern und dem Publikum. Wir versuchen also immer wieder, diese Form von Kontakt herzustellen, und natürlich ist das jetzt kein Plädoyer für eine Form von hundertprozentigem Regionalismus. Natürlich kommen zu uns internationale tätige Künstlerinnen und Künstler und verbinden sich, aber die bleiben dann vielleicht länger oder arbeiten vielleicht mit einem regionalen Ensemble zusammen.
Das hat bei mir eine starke Resonanz. Ich habe eigentlich auch die Regel bei den Veranstaltungsdesigns, die ich mache, dass Referentinnen und Referenten nicht, wie du sagst, mit dem Fallschirm abspringen und nach ihrem Informationsabwurf dann wieder verschwinden, sondern dass es wirklich einen dialogischen Prozess gibt, in den man einsteigt, der ja auch für sie interessant ist, weil sie Feedbacks bekommen, weil sie in einen vertieften Dialog gehen können mit dem Publikum. Das ist für mich vor allen Dingen dieser Aspekt, wirklich sie zu verpflichten, auch den ganzen Prozess, vielleicht auch den transformativen Prozess, diese ganze Reise, die eine mehrtägige Veranstaltung sein kann, mitzumachen.
Ja, wir sehen es ganz genau gleich. Als ich ganz am Anfang die allerersten Konzerte erlebt habe und ich selber komme nicht direkt quasi aus der Organisation der klassischen Musik, da war ich vollkommen verblüfft, dass eben die Ensemble, zum Beispiel ein Chor, nach der Vorstellung geht und in ein Gasthaus sitzt zusammen. Und bei uns gibt es eine Regel, das Ensemble muss in Anführungszeichen sich nach dem Konzert und das Publikum mischen und zu uns an die Bar kommen. Und das ist so ein großer Gewinn für die Künstlerinnen und Künstler, nämlich die kriegen dann sofort das Feedback, die kriegen Fragen, sind einbezogen. Es ist nochmal ganz eine andere Form von Verbindung mit den Menschen, für die sie jetzt gearbeitet haben. Und das ist das Einfachste, was man machen kann. Aber selbst das ist in der klassischen Musik nicht unbedingt üblich, dass das Orchester nachher noch ein Prosecco trinkt mit dem Publikum nach dem Konzert oder der Chor.
Du hast gesagt, du hast den Anspruch, dass eure Veranstaltungen auch so einen transformativen Charakter haben. Du hast auch mal gesagt, deine Formate bewegen sich an der Schnittstelle von Kunst, Gesellschaftspolitik und persönlicher Entwicklung. Warum interessiert dich dieser Dreiklang?
Bei meiner Arbeit geht es sehr stark um die Herstellung von Inspiration, Resonanz und Gemeinschaft. Und Inspiration entsteht eigentlich dann, wenn ich mich mit dem Geschehen auf der Bühne verbinden kann. Also wenn ich etwas teilgebe, wenn ich vom Teilnehmer zum Teilgeber werde. Und das ist aus meiner Sicht der allerstärkste Moment. Also quasi, wenn da der Moment des Funkenflugs, wenn etwas von den Künstlerinnen und Künstlern kommt und das findet in mir einen Widerhall und führt zu etwas Drittem. Nämlich ich gebe was dazu, die Künstler geben was dazu und dann entsteht etwas, wo ich in irgendeiner Art und Weise verwandelt rausgehe. Vielleicht möchte ich was machen, vielleicht habe ich was verstanden, vielleicht war es einfach ein starker spiritueller Moment an Selbstverbindung. Und mich interessiert genau das. Also mich interessiert eigentlich nicht der konsumistische Moment, ich habe was nur Tolles erlebt. Also ich habe auf die Bühne geschaut und dort hat was Tolles stattgefunden, sondern mich interessiert eigentlich, was im Zwischenraum stattfindet oder dann eben in mir, in meiner Seele. Und bei all diesen Formaten geht es darum, so einen starken Moment herzustellen.
Wir sprechen ja jetzt auch in einem Format miteinander, das hoffentlich inspiriert. Ich kann mir vorstellen, dass es Hörerinnen und Hörer gibt, die ja auch jetzt Inspirationen raussaugen wollen. Sollte dieser Dreiklang, den du genannt hast, Inspiration stiften, Resonanz stiften, Gemeinschaft stiften, wäre das nicht überhaupt eine Leitlinie für lebendige Veranstaltungen?
Wir sollten aufs Ganze gehen und das natürlich immer wieder probieren und versuchen. Ich würde jetzt anderen Veranstaltungen, wenn das nicht in diesem Maß gegeben wäre, nicht wirklich ihre Existenz absprechen. Aber für meine eigene Arbeit ist es auf jeden Fall eine Leitlinie und das interessiert mich auch an der Arbeit von Kolleginnen und Kollegen.
Du erwähntest gerade, dass du eine Dramaturgie der Nähe anstrebst. Meine Frage ist, ich habe darüber auch mit einer Anthropologin gesprochen hier in der Podcast-Reihe. Wollen Menschen eigentlich immer näher oder wollen sie nicht auch die Distanz, das Zurücklehnen, das einfach nur konsumieren und in Ruhe gelassen werden?
Ja, das glaube ich auch. Ich meine, abgesehen davon, dass es vollkommen freiwillig ist, bei uns ein Ticket zu kaufen, ist es so, dass Nähe, wie wir es verwenden, ist eigentlich ein Synonym für Bezug. Das heißt, für Potenzial an Verbindungsfähigkeit. Das ist das, was mich interessiert. Es geht nicht darum, diesen Schreckmoment herzustellen, dass ich plötzlich als Assistent des Zauberers auf der Bühne lande und der ganze Saal sich köstlich auf meine Kosten amüsiert. Das Horrorszenario von Nähe.
Weshalb auch die erste Reihe in Konferenzen ja immer gerne frei bleibt.
So ist es, genau. Also da habe ich allergrößtes Verständnis dafür. Aber in unserem Fall ist es eigentlich Accessibility, würde ich sagen, also Zugangsfähigkeit.
Ihr habt mal den Saal eines Schwurgerichts als Austragungsstätte gehabt. Vielleicht sagst du nochmal, was ihr dort gemacht habt, aber die Frage, die da mit schwingt, die ich gerne stellen möchte, ist, wie wichtig ist der Spiritus Loci, der Geist des Ortes, für das Gelingen, für die Atmosphäre einer Veranstaltung?
Ja, das ist eine gute Frage, weil man kann damit anhand dieses Formats vielleicht gut unsere Arbeitsweise nachvollziehen. Also der Beginn ist die Faszination eines inneren Vorgangs eigentlich. Und zwar, das kennen wir alle, wenn du dir einen Gerichtsfilm anschaust, gibt es diesen Moment, wo der Staatsanwalt über den Angeklagten spricht und 5 Minuten mit brillanter Rhetorik erklärt, warum der die Todesstrafe verdient. Und man ist eigentlich nach diesen 5 Minuten überzeugt davon und sagt, es ist ganz klar, genauso muss es sein. Und dann kommt der Anwalt und 5 Minuten später ist man der gegenteiligen Meinung. Und dieser innere Vorgang, also von etwas überzeugt zu sein und dann zurückzurudern praktisch und zu beobachten, wie die eigene Wahrnehmung sich langsam verändert, wie man einen anderen Blickwinkel einnimmt, wie man ganz anders auf einen Menschen schaut und vielleicht viel vielschichtiger. Dieser Transformationsmoment, das habe ich immer schon unglaublich spannend gefunden, sozusagen auch als Selbsterfahrung. Und jetzt ist es darum gegangen, könnte man ein Format entwickeln, wo man das herstellt. Und die Idee war, ein Duell zwischen einem Anwalt und einer Mediatorin zu veranstalten, nämlich der Anwalt plädiert 10 Minuten lang, warum die anwaltliche Vertretung das beste Verfahren ist, um Recht zu finden. Und die Mediatorin plädiert 10 Minuten dagegen, warum Mediation das beste Verfahren ist, um zurechtzufinden. Und dann 7 Minuten der andere, 7 Minuten dagegen, 3 Minuten, 3 Minuten dagegen. Dazwischen hat es immer musikalische quasi Projektionsflächen gegeben, wo man nachdenken kann. Fantastische Sprecher, die besten Argumente gegeneinander in Stellung bringen und du hast Zeit nachzudenken und zu hören, was die besten Verfahren diesbezüglich sind, die besten Strategien. Und gleichzeitig ist es auch noch selbstreferenziell, weil es wird quasi über das Recht sprechen, über die Methode an sich gesprochen. Und das findet dann in einem Schwurgerichtssaal statt. Und es ist ein Saal, in dem du zum Glück als, ich sage jetzt mal, normaler Mensch noch nie gewesen bist, weil wenn du in diesem Schwurgerichtssaal landest, hast du ziemlich sicher Kapitalverbrechen begangen oder bist im besten Fall vielleicht noch ein Zeuge, eine Zeugin. Der Saal hat zum Beispiel Fenster, die sind hoch oben, sodass niemand durch die Fenster schauen kann. Und die Bänke sind wie in der Kirche, man sitzt aufrecht und unbequem und hoffentlich nicht zu lange. Und jetzt deine Frage, Genius Loci. Tatsächlich ist es so, dass du natürlich die Musik ganz anders hörst oder diese Inhalte, weil du kontextualisierst Musik mit diesem Raum und das ist etwas Additives, da kommt was dazu und schärft nochmal die Wahrnehmung, klärt, macht es origineller und berührbarer auch, glaube ich.
Du hast mich mit deiner Schilderung gerade in diesen Saal katapultiert. Vielen Dank dafür. Du sagst, zwischen den Plädoyers gab es dann auch diese Musik. Vielleicht hat das was mit dem Begriff Zwischentöne zu tun, aber ich habe die Ahnung, dass Zwischentöne für dich noch ein viel komplexeres, geradezu philosophisches Konzept ist.
Im Einsatz dieses Formats ist es so, dass die Musik mehrere Dinge leistet. Auf der einen Seite ist sie eben neutral und ich bringe ein neutrales Material in Schwingung mit dem, was ich gehört habe und lade es damit auf. Also es passiert eine ganz spezielle Form von Interpretation der Musik, die nochmal quasi rückkoppelt auf das Gehörte und es unterstreicht. Das ist dann auch bei den Tagen der Utopie ganz ein wichtiges Element, über die wir sicher noch sprechen werden. Das andere ist, dass es immer auch eine Pause erzeugt, einen Ebenenwechsel und eine Form von Unterbrechung, wo ich Zeit habe, nachzudenken und es nachschwingen zu lassen. Also insofern hat die Musik da ganz eine spezielle Rolle und ich glaube eigentlich eine ganz ähnliche wie der Inhalt selber.
Zwischentöne heißt auch, dass es Nuancen gibt, dass es etwas dazwischen gibt, etwas, was nicht schwarz und nicht weiß ist.
Genau.
Was verbindest du mit dieser Vorstellung von Zwischentönen?
Genau, es geht um Nuance, es geht um das Nicht-Eindeutige, es geht um das Nicht-Wissen. Und es geht um das noch nicht wissen. Es geht um Utopien, also um den Nirgendsort, der Ort, der noch nicht da ist. Und es geht natürlich auch um Formate, die es so eigentlich bisher gar nicht gibt. Die sind uneindeutig, aber auf eine spezielle Art produktiv. Das war von vornherein für uns ein Problem, weil wir immer uns schwer getan haben, die Formate zu beschreiben. Das braucht viel länger als AC/DC Stadthalle 13.06. Bei uns heißt das dann, ein Rundgang zu 5 Installationen in der Stadt. Ist das Wort Installation ein gutes Wort? Soll das heißen Wunderkammern, in Anführungszeichen? Schwierig, könnte auch wieder irritieren. Wir sitzen da auch manchmal, ich glaube, auf eine sehr schöne Art und Weise zwischen den Stühlen.
Das ist das Dilemma, wenn man etwas wirklich Neues macht. Wenn man AC/DC macht, dann gibt es da einen Pitch dazu. Und wenn man das wirklich Neue macht, dann versagen auch die alten Beschreibungen. Du hast jetzt mehrfach die Tage der Utopie auch schon erwähnt. Seit 20 Jahren nehmen sich Menschen alle 2 Jahre eine Woche frei, um dabei zu sein. Ich war selber auch schon dort. Und die Frage nach einer wünschenswerten Zukunft scheint ja vielen ein brennendes Anliegen zu sein. Was macht die Tage der Utopie aus deiner Sicht zu einem Magneten? Was sind, nennen wir es, Zutaten, die man benennen kann? Was ist womöglich aber das Nicht-Erklärbare, das gewisse Etwas der Atmosphäre, was da sowas wie Salz in der Suppe ist?
Also ich glaube, dass es 2 Ingredienzien gibt, die außergewöhnlich sind. Das eine ist nämlich, dass wir ganz dezidiert Lösungen bestellen. Also wir laden Sprecherinnen und Sprecher ein, ihr Zukunftsbild zu formulieren. Und das sind meistens Experten für das Defizit. Also in erster Linie haben die meistens ein Buch geschrieben, was daneben geht und was nicht klappt. Die haben das Buch geschrieben, die Demografiefalle beispielsweise oder so. Oder der Untergang des Finanzsystems in Europa oder eben die Klimakrise. Und wir fragen dann, was wäre dein Vorschlag? Wie würde es denn funktionieren? Angenommen, alles, was du dir vorstellen kannst, würde in 10 Jahren realisiert sein. Wie wäre dann die Welt? Und das ist ein ganz, ganz spezieller Zugang. Also die gesamte Woche ist beseelt eigentlich von, von Ressourcenorientierung statt Defizitstrategie. Und das ist einmal ein Zauber, der über diesen Tagen der Utopie liegt, glaube ich. Und wir versuchen, das möglichst konsequent zu machen. Also das gelingt uns nicht immer, weil der klassische Sprecher, die klassische Sprecherin ist eingegroovt auf, ich will jetzt einmal eine halbe Stunde lang darüber reden, was nicht funktioniert und wo meine Emotion ist. Und wir versuchen dann, dass sie auf jeden Fall die Kurve kratzen und wenigstens das halbe-halbe machen. Das ist gar nicht so einfach, interessanterweise. Und das muss ich immer dezidiert sagen, wenn ich dann nur das E-Mail schreibe, dann habe ich nachher wieder die 1,5 Stunden wahnsinnig tollen PowerPoint-Vortrag über die Probleme.
Du kannst dir vorstellen, dass für mich, der den konstruktiven, den lösungsorientierten Journalismus wirklich nach Deutschland gebracht hat, 2005, 2006, dass mich sehr freut, diese Lösungsorientierung. Und ich kann bestätigen, dass dieses Umschwenken, also von der Larmoyanz, von der Problembeschreibung in die Lösung, dass das wirklich vielen schwerfällt. Teilweise, weil sie auch so eine Identität gefunden haben, darin zu klagen, anzuklagen. Und es gibt auch sehr viel Beifall vom Publikum, wenn man den Untergang der Welt beschwört. Und es ist manchmal weniger Beifall, wenn man sagt, ja, aber es gibt folgende 3 Lösungen, die aber den Nachteil haben, dass es auch von dir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, etwas fordert.
Ja, das ist absolut richtig. Ja. Ich habe das immer wieder so erlebt und war eigentlich erstaunt darüber. Man könnte sich jetzt auch da wieder einfach machen und einfach diesen Standardvortrag einfach anfragen, weil unsere Anfrage haben sie gar nicht drauf in allererster Linie, den müssen sie neu entwickeln. Und die Problemschilderung, das können die schaurig schön durchziehen und haben das Publikum da auch irgendwie in einer Art Lustangst auf ihrer Seite. Aber genau das ist der Punkt. Genau das würde ich natürlich auf gar keinen Fall machen. Das ist der Unterschied dann eben zwischen mir und vielleicht gewöhnlichen Formatentwicklern oder Kulturmanagern. Ich sehe mich schon als Formatautor, also als jemand, der einen künstlerischen Beitrag leistet, indem dass er eine spezielle Regel und Form entwickelt, die aus meiner Sicht den Wert hat, wie ein Drehbuch oder wie eine Form von Regie. Die Kuratoren schreiben fantastische Texte, ordnen etwas ein, heben etwas aufs Podium, was jetzt wichtig ist. Also das sind ganz wichtige Elemente, aber das ist keine Form von Formatentwicklung natürlich, sondern sie schütten Wein in bestehende Schläuche. Mich interessiert der Schlauch.
Jetzt frage ich den Formatautor nach der zweiten Zutat. Du sagtest, es sind 2. Das eine ist diese Lösungsorientierung, die einen gewissen Zauber über die Veranstaltung, über die Tage der Utopie legt. Was ist die zweite?
Genau, und jetzt kommt der Formatautor quasi ins Spiel. Ich vergebe einen Kompositionsauftrag zum Thema des jeweiligen Abends an eine Musikerin, einen Musiker, der auch diese Komposition selber aufführt. Und jetzt ist eben Musik kein Ornament, sondern direkt eine musikalisch-inhaltliche Antwort. Also die Musik verbindet sich mit dem Inhalt, das Publikum weiß es, also hört auch zu, insofern als es versucht, Bezüge zu finden zwischen der Musik und dem Gesprochenen. Und nach dem Vortrag improvisiert der Musiker direkt auf den Vortrag. Diese Kombination von klassischer neuer Musik, zeitgenössischer Musik und Utopie, das ist ziemlich einzigartig und erzeugt dann eben auch eine ganz, ganz besondere Atmosphäre. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass die Musik mindestens 50% des Erfolgs von uns ausmacht.
Und das andere, ich habe so die Wahrnehmung gehabt, als ich dort war, dass es auch dieser Kontakt der Menschen untereinander sind, also dieser menschliche Resonanzkörper, den es dort gibt, was zu dem Zauber beiträgt. Also vielleicht so etwas wie gleichgesinnt, aber nicht im Sinne, dass alle die gleiche Meinung haben, sondern dass es eine gleiche Gesinnung gibt im Sinne von, ich will etwas hören, ich will etwas erfahren, ich will mich vielleicht berühren lassen, ich will durchlässig sein. Ist es so etwas, was hinzukommt?
Ja, und das ist ein Geschenk. Also das ist etwas, was ich, glaube ich, nicht herstellen kann. Die ersten 2 Elemente kann ich wirklich planen, briefen, einladen, organisieren. Das, was du ansprichst, das ist etwas, was uns zufällt und was ich mit allergrößter Dankbarkeit wahrnehme. Ich glaube, was man machen kann, ist, auf eine sehr persönliche Art dann im Saal einzuladen. Also wie verkörper ich jetzt als Einladender, als Gastgeber, Lebendigkeit, Zugänglichkeit, Unvollkommenheit, ganz, ganz wichtig.
Was meinst du damit? Wie verkörpere ich das?
Also das heißt, wie stehe ich vorne und begrüße? Was sage ich da ganz genau? Zu was ermutige ich? Und wie steige ich aus einer Art Reserviertheitsmodus aus? Ich habe mal ein Buch gelesen über die Gräfin Sayn-Wittgenstein aus diesem großen Clan. Und die hat als besonders gute Gastgeberin gegolten, hat legendäre Partys gemacht. Und da wurde sie eben gefragt, ob sie da Idee hat, warum ihre Feste so toll sind. Und sie sagt, ja, es kommen laufend bei ihr DAX-Vorstände. Die kommen mit dem Chauffeur an, steigen aus, haben einen Anzug an, super Brioni-Anzug mit Krawatte. Und betreten das Haus und sie geht auf die zu, geht auf einen von denen zu und sagt, ah, Herbert, könntest du kurz in den Keller gehen und die Bierkiste rauftragen, ich schaffe das jetzt nicht. Und in dem Moment, wo der die Bierkiste in der Hand hat und raufbringt, darf er aus seinem eigenen beschränkten, geregelten Mindset aussteigen. Also er suspendiert sozusagen seine Rolle. Und genau um das geht's. Also das machst du mit Bestuhlung, das machst du mit Musik, das machst du mit einer persönlichen Form von Begrüßung, mit einer besonderen Form von Vorstellung. Also da geht es dann darum, diese Form von Wärme, Lebendigkeit und eben Unvollkommenheit herzustellen. Und das macht es dann vollkommener als der beste Kongress, der aus meiner Sicht dann eben dir sozusagen im Setting meistens schon die Schneid abkauft, würden wir in Österreich sagen. Das Setting ist schon so tough, so durchgetaktet, der Moderator, die Moderatorin ist so brillant, vergisst keine einzige Jahreszahl in der Vorstellung des Sprechenden und so weiter, dass du da mit durchgebogenem Hohlkreuz irgendwie drin sitzt und Gefühl hast, du sitzt irgendwie in der Maturaprüfung. Und das ist bei uns vieles davon versucht, genau diese Atmosphäre zu vermeiden und jeden einzuladen, sich einzubringen, so wie er ist.
Also nicht diese kalte Perfektion.
Ja, aber es bleibt, Michael, es bleibt ein Restzauber. Also diese Form von Resonanz, die du jetzt angesprochen hast, die ist eben auch ein Geschenk, weil ich es nicht ganz durchschauen kann. Es ist auch wie ein Segen.
Gott sei Dank, ja, Gott sei Dank.
Ich kann jetzt sagen, so macht man das. Erstens, ich habe schon ein paar Ideen. Ich habe vielleicht von 10 Dingen, von 10 Ingredienzien, wüsste ich 3 Sachen, aber 7 fallen uns zu.
Der Hirnforscher Gerald Hüther, der auch hier mal im Podcast-Gespräch war, der hat gesagt, man kann Menschen nicht motivieren, aber man kann sie einladen und ermutigen. Ist das für dich wichtig, das Ermutigende?
Also in jedem Fall glaube ich nicht, dass wir eine Motivation einsetzen können in jemanden, sondern es geht darum, etwas, was schon da ist, irgendwie zu aktivieren. Und wir sprechen, glaube ich, unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer als Menschen an, die etwas mitbringen. Du betrittst den Raum als jemand, der in seiner Teilgeberschaft angesprochen wird von vornherein. Und insofern muss ich dann nicht diese Kraftanstrengung, die vergebliche Kraftanstrengung aufbringen, etwas in jemanden hineinsetzen zu wollen, was nicht da ist. Das ist eine Anleitung zum Burnout.
Die wünschenswerte Zukunft liegt uns am Herzen. Es gibt sehr viele Veranstaltungen, wo sehr klug darüber geredet wird. Gleichzeitig fällt mir auf, dass dieser Schritt vom Wissen, vom Klugreden zum Handeln, dass da irgendwas fehlt. Wie ist das bei euch eingebaut, dieser Schritt vom Wissen zum Handeln?
Ja, ich glaube, das ist ein Element, das wir vorher erwähnt haben, das ist das Herstellen von Gemeinschaft. Zum Handeln brauche ich ein Du und ein Wir. Und das ist auch der Grund, warum ich zutiefst davon überzeugt bin, dass es sinnliche, physische Veranstaltungen braucht, weil es einfach einfacher ist, quasi im physischen Raum in Kontakt zu gehen, um mich zusammenzutun sozusagen. Dann kommt eben jemand aus der Pause raus und sagt, ich habe da eine Idee gehabt, das, was der gesagt hat, was er in Castrop-Rauxel macht, das könnten wir doch auch in Hörbrands machen. Und dann sagt der andere, und jetzt gibt es genau den wichtigen Punkt, der eine hat die Idee und dann muss sie jemand darin bestärken. Ich bin oft der, der die Idee hat, aber die fällt auf nicht fruchtbaren Boden, wenn nicht jemand sagt zu mir, die ist super. Das ermutigt mich und das macht die Idee erst stark. Und gibt mir auch erst die Kraft, es tun zu wollen und tun zu können. Ich brauchte diesen anderen. mit den physischen Räumen erzeugen wir im Grunde genommen potenziell Teams. Und das ist, glaube ich, eine Möglichkeit, vom Reden ins Tun zu kommen, nämlich Verbündete kennenlernen zu können.
Ein Sparkassenvorstand hat geteilt, dass er auf den Tagen der Utopie die Gemeinwohlökonomie kennengelernt hat. Und das hat ihn so gepackt, dass sie jetzt seit 10 Jahren eine Gemeinwohlbilanz machen. Offensichtlich gibt es diese Handlungsimpulse, die aus den Tagen der Utopie hervorgehen.
Ja, genau. Das freut uns sehr. Also wir haben auch ein eigenes Projekt, das nennt sich die Wirkstätten der Utopie. Das ist ein eigener Call, wo wir nachfragen beim Publikum, wenn jemand eine Umsetzungsidee hat, möge er diese einreichen. Und wir haben ein Supporting-Team, das sozusagen eine Art Hebammenarbeit leistet bei diesen Ideen. Und wir haben auch von einer liechtensteinischen Stiftung ein Kapital, ein Budget dafür, um solche Ideen dann mitzufördern. Das ist in der Reihe von besonderen Projekten in den letzten Jahren entstanden.
Übliche Festivals, die glänzen ja so mit Fülle und Vielfalt. Viel hilft viel, viele Referentinnen, Referenten, viele Formate. Bei deinen Projekten nehme ich so etwas wie eine kreative Begrenzung wahr. Also nicht die Begrenzung der Kreativität, sondern eine Begrenzung, die dann kreativitätsfördernd wirkt. Man könnte sagen, fokussiert, puristisch. Was ist für dich eine gute Balance zwischen dieser Vielfalt und Fokus, zwischen thematischer Breite und Tiefe?
Ich glaube, das ist der zentrale Fehler, den viele machen, dass sie eben ihr eigenes Format verwässern und es in seiner Identität schwächen, indem dass sie zu viele verschiedene Elemente verwenden. Also das ist, glaube ich, eine menschliche Angst. Den müsste ich noch dazu nehmen. Der Raum wäre noch toll. Auf der Plattform könnte man noch werben. Und außerdem habe ich eine Cousine, die wahnsinnig gut Gitarre spielen kann. Meine Hauptarbeit besteht darin, dass ich diese Urform beschütze. Also es gibt irrsinnig viele Einflüsse von außen. Magst du nicht die Tage der Utopie noch parallel an einem anderen Ort machen und möchtest du nicht das über das ganze Jahr hindurch machen, nicht nur in dieser Woche? Und soll man nicht noch eine andere Musikform dazu einladen? Das würde alles quasi die Form schwächen und man muss, glaube ich, sehr, sehr genau wissen, was die Identität der eigenen Veranstaltung ist und auf der muss man hartnäckig bestehen. Es macht es viel leichter in der Kommunikation. Es macht es viel weiter sagbarer, erzählbarer und das Publikum spürt diesen Rahmen, der einfach dann eine brillante Ausstrahlung erzeugt.
Ich habe eine vielleicht steile These dazu, warum dieses Überbordende uns immer wieder begegnet. Die erste These ist die, dass es was mit dem Turbokapitalismus zu tun hat, nämlich Überproduktion und Überkonsum. Und die zweite These ist, für viele ist ja so eine Veranstaltung oder eine Konferenz auch ein Arbeitstag. Und wenn man dann sagt, so, ich habe jetzt ganz viele Vorträge gehört, es gab ganz viele Diskussionen, dann war man ganz fleißig und das entspricht dann diesem Arbeitsethos. Und da stellt sich gar nicht die Frage, was wirklich bleibt von dem, was man dort gehört und erfahren hat, sondern Hauptsache ist, es war viel im Programm. Das ist meine Wahrnehmung. Ich weiß nicht, wie deine ist.
Ja, das wäre sozusagen die Perspektive des Publikums. Aus der Perspektive der Macher ist es meines Erachtens, dass sie Angst haben, es könnte zu wenig sein. Also es ist so ähnlich wie, man muss den Keller vollräumen, wir haben jetzt die Gulaschdosen und jetzt müssen wir unbedingt noch Mehl und Butter und Bier und so weiter. Also die Vorratskammer muss dicht gefüllt sein. Und auch, kriegt man dann zu wenig für sein Geld? Also kann man Solo-Geige in der Kirche, kann man dafür 37 Euro verrechnen oder so. Und ich finde eben unter Umständen schon natürlich, wenn eben die Kirche ganz präzise ausgesucht ist, das Thema perfekt passt, das Umfeld liebevoll gestaltet ist und eben der Künstler, die Künstlerin großartig. Also da wäre eben alles, was dazukommt, schlecht. Da würde ich dann eben auf gar keinen Fall ein Orchester reinsetzen. Also wir machen Morgenkonzerte um 7 Uhr morgen mit einer Sprecherin und oft einem Solisten. Und es wäre furchtbar, wenn da ein Orchester spielen würde. Es muss asketisch sein, es muss klein sein, es muss kurz sein, es muss präzis sein. Und das ist die Stärke dann.
Es gibt kein besseres Schlusswort für dieses Podcast-Gespräch. Lieber Hans-Joachim, präzise, stark, wirkungsvoll, das ist das, was wir uns eigentlich wünschen. Und diese Inspiration möchte ich gerne am Ende stehen lassen. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
Danke dir.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign – Gespräche über gute Veranstaltungskultur.